Ja, wir wollen uns dieses Jahr wieder um Jüngerschaft bemühen, damit beschäftigen, wie wir reif glauben können, wie wir hineinkommen in das, was Gott für uns vorhat, wie wir unseren Auftrag erfüllen können, wie wir dem nachkommen können. Und ich möchte damit starten, indem ich etwas sehr Grundlegendes euch mitgeben möchte. Ich glaube, das eignet sich auch, um es in Hauskreisen dann zu vertiefen. Und zwar möchte ich euch mitnehmen auf die Etappen unserer Reise mit Jesus. Den möchte ich uns gerne vor Augen führen, diesen Weg mit Jesus, auf der es verschiedene Stationen gibt. Und vielleicht können wir uns das so ähnlich vorstellen wie eine Bahnreise, wo wir einsteigen und weiterfahren. Und wir können uns entscheiden, am nächsten Bahnhof auszusteigen und da zu bleiben, obwohl wir eigentlich ein ganz anderes Ziel hatten. Ich bin gestern von Berlin gekommen, das ist ein weiter Weg. Also ich hätte dann nach dem Hauptbahnhof gleich in Spandau aussteigen können und zurückfahren können zum Hauptbahnhof oder in Hannover oder in Bielefeld oder in Hamm. Und Jesus nimmt uns mit auf eine Reise. Wir kommen durch unterschiedliche Gegenden. Wir erleben dabei unterschiedliche Zeiten. Und die Inspiration zu dieser Predigt hat mir ein Kapitel gegeben aus dem Buch von Charles Bello aus einer Vineyard in Oklahoma und Christian Reschke aus der Vineyard Hamburg-Altona, Gebet als Begegnung. Heute der Beginn der Reise. Und nächsten Sonntag dann die Fortsetzung. Mal gucken, ich denke, es sind 2 Sonntage, vielleicht auch mehr, je nachdem, was mir zwischendurch noch alles einfällt. Paulus sagt, als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. 1. Korinther 13, Vers 11. Oder 1. Johannes 2, 12 bis 14, da lesen wir von den verschiedenen Lebensaltern, von Kindern, jungen Männern und Vätern, beides heute auch in weiblicher Form. Kinder, so heißt es, haben Sündenvergebung erlebt und den Vater kennengelernt. Junge Männer und Frauen haben den Bösen besiegt, das heißt ihr Leben geordnet und leben nach den Maßstäben Jesu. Und das Wort Gottes ist in ihnen, sie kennen es und befolgen es. Väter und Mütter im Glauben haben den Vater in tieferer Weise erkannt und leben eher aus dem Sein heraus. Susi Remmers hat letztens über diesen Text gepredigt. Ich empfehle euch, die Predigt sehr zu hören im Internet oder auch auf dem Drucksachenregal. Schon die frühen Kirchenväter und auch immer wieder Autoren der Kirchengeschichte haben über diese Entwicklung und Reifeprozesse in unserer Jesus-Nachfolge nachgedacht, geschrieben. Charles Bello gibt in seinem Buch auch einige Quellen dazu an, die möchte ich aber jetzt nicht zitieren. Da könnt ihr euch das Buch selber besorgen, was ich euch sehr empfehle, und da nachlesen. Und ich glaube, es ist gut, uns damit zu beschäftigen, um auch selber zu wissen, in welcher Etappe sind wir, oder auch um zu verstehen, was auf diesem Weg auch passieren kann. Es gibt nämlich durchaus Dinge, die uns irritieren können. Ich möchte etwas vorgreifen auf nächsten Sonntag. Es gibt da zum Beispiel eine Phase, wo es sein kann, dass wir in tiefste Krisen stürzen und denken, wir haben den Glauben verloren. Dabei sind wir doch schon lange mit ihm unterwegs und wir sind irritiert. Und unsere Mitchristen können dann auch gar nicht gut mit uns umgehen, weil die gar nicht wissen, ja, jetzt ist er oder sie vom Glauben abgefallen. Was mache ich denn jetzt? Da fällt mir gar nichts mehr ein. Und dann versuchen diejenigen, denen es so geht, wieder zurückzukommen zu dem Ersten, und es geht aber nicht. Das ist jetzt ein bisschen ein Vorgriff auf nächsten Sonntag, aber ich möchte euch da etwas auch schon locken, weil heute kommen eher so die Grundlagen. Aber es ist einfach gut, da etwas zu verstehen, dass es nicht immer gleich ist in unserem Glauben, dass wir nicht immer die gleichen Erfahrungen machen, dass wir auch nicht immer die gleichen Highlights erleben und auch nicht immer die gleichen einfach die gleichen Dinge. Das ist, man kann auch sagen, es ist wie Jahreszeiten, so kann man es auch bezeichnen. Und da gibt es Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich mag den Winter am wenigsten. Ich mag ihn eigentlich nur, wenn ich im Skiurlaub bin, was ich sehr selten bin oder schon ganz lange nicht mehr war, nämlich wenn Schnee ist und wenn ich da was mit anfangen kann. Aber sonst finde ich den Winter einfach öde. Und so geht's mir mit den Krisen in meinem Leben auch. Ich finde die öde und ich will sie nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es euch ähnlich geht. Wir wollen sie nicht und wir wollen auch kein Brachland oder wir wollen diese, wenn da nichts blüht und sprost. Ich mag das nicht, wenn die Bäume alle so kahl sind. Und doch hat mir mal jemand gesagt, eine Biologin, ich weiß nicht, Philipp könnte das sicher bestätigen, dass gerade im Winter am meisten geschieht in den Pflanzen. An chemischen Prozessen. Stimmt das? Weißt du nicht. Also es war eine Biologin, die es mir gesagt hat. dass da in den Wurzeln und in den Stämmen und in den Zweigen, weiß ich was, man sieht es nicht, aber es passiert ganz viel. Ja, was dann im Frühling aufsprost, das ist ja irre, was dann auf einmal da ist und wie aus dem Nichts kommt alles raus. Genauso bei Wüsten, die ja öde sind und auf einmal kommt Wasser drauf und dann, wow. Ich war noch nie in so einer blühenden Wüste, ich weiß es nur von Erzählungen und von Filmen. Ja, da gibt es einen Entwicklungsprozess und es ist gut, sich damit zu beschäftigen, auch wenn wir Menschen in Jüngerschaft hinein begleiten, zum Beispiel als Hauskreisleiter oder als Mitchristen im Gottesdienst, in der Gemeinde und miteinander zu tun haben, vielleicht Zweierschaften haben oder Seelsorge aneinander üben, zu wissen, es gibt da unterschiedliche Phasen und da brauchen auch Menschen Unterschiedliches. Und es gibt es, dass man die wirklich klassisch durchläuft. Es gibt Unterschiede, weil wir sehr unterschiedlich sind. Wir haben unterschiedliche Starts gehabt und wir sind unterschiedlich auf dem Weg. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten. Manche mögen es klassisch erlebt haben, wie im Lehrbuch, andere nicht so klassisch, manche sehr intensiv, andere weniger intensiv. Aber es geht um einen Prozess von Wachstum. Und dazu möchte ich ermutigen, dass wir das fördern auch. Und es ist tatsächlich so, dass wir in jeder Phase unseres geistlichen Wachstums widerstehen können oder zurückgehen können. Wir können aus dem Zug tatsächlich aussteigen und zurückfahren. Wir können uns verweigern. Und es ist in biblischem Leben immer ein Zusammenwirken von göttlicher Kraft und aktiver Mitarbeit. So wie es im Philipperbrief heißt, sucht euer Heil mit Furcht und Zittern, Gott aber ist es, der es vollbringt, das Wollen und das Vollbringen. Es ist beides. Wir können drinbleiben im Zug, wir können aussteigen. Die folgenden Reiseetappen bauen alle aufeinander auf, sind alle zu unserem Wachstum nötig. Wir können keine nach unserem Ermessen einfach auslassen. Und trotzdem sind sie ein Muster, das nicht alle Menschen gleich durchlaufen. Die Reihenfolge ist nicht unbedingt linear, so wie dargestellt. Es kommt auch vor, dass wir Etappen wiederholen. Und wir können sie nicht einfach nach einmaligem Durchlaufen abhaken. Das habe ich hinter mir. Also hake ich es ab. Und es gibt sicher immer in unserem Leben irgendeine Hauptbaustelle, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Die erste Phase, die erste Liebe. Sie beginnt mit der Hinwendung zu Jesus, klassisch mit der Bekehrung. Und das ist unsere Startlinie. Nun ist das auch unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben wirklich eine klassische Bekehrung erlebt. Bei mir war das so, ich kann das genau datieren, 22. September 1971. Bei anderen ist es nicht so. Bei denen, die in christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind, ist es meist nicht so, sondern da ist es dann schon ein ein schrittweises dahin kommen, dass man den Glauben der Eltern dann, dass da der eigene Glaube wird. Bei mir war das einfach ein großer Kontrast von dem, wie ich so aufgewachsen war und was ich erlebt hatte. Eine ganz bewusste Hinwendung zu Gott, eine ganz bewusste Begegnung mit der Liebe Gottes. Das kann eben diese schrittweise Erfahrung sein oder auch eine radikale. Bei manchen ist es ein Hineintasten in den Glauben, bei manchen eine echte Wow-Erfahrung. Also bei mir war es so eine Wow-Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Aber es hat auch Vorteile. Also ich denke, es hat schon auch große Vorteile, wenn jemand in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, weil dann doch das Fundament schon anders ist. Das ist bei so einem Radikalen von jetzt auf gleich alles anders, ist dieses Fundament muss dann länger wachsen. Und es gibt die Chance, wenn jemand in einem, ja von Anfang an als Kind beten gelernt hat, dann ist da schon etwas gepflanzt, worauf etwas wachsen kann, worauf etwas aufbauen kann. Und da ist da schon ganz viel Fundament und ganz viel Gutes da, was jemand, der später zum Glauben kommt, halt erstmal aufbauen muss. Aber die Erfahrungen, das Gefühl dafür ist halt unterschiedlich, je nachdem, wo wir herkommen. Worum geht es? Es geht um eine Begegnung mit dem lebendigen Gott zum einen, und es geht um eine Begegnung mit uns selbst. Wir erfahren diese Freude dessen, dass Gott lebendig ist, dass er wirklich lebt, dass ich mit ihm sprechen kann, dass er zu mir spricht. Und diejenigen, die das so krass erleben, erleben auch meist, dass ihr Leben ziemlich auf den Kopf gestellt wird. Und zu dieser Zeit entdecken wir die Bibel, verschlingen sie eventuell, so war es bei mir, entdecken, was es heißt zu beten. Das Beten nicht ist ein Gedicht aufsagen, sondern das Beten etwas Lebendiges ist, dass wir unser Herz ausschütten können bei Jesus, dass wir unsere eigenen Worte gebrauchen können, dass wir nichts auswendig lernen müssen. Das war für mich so eine Erfahrung, weil auswendig gelernte Gebete kannte ich. Und es ist ein Prozess von geistlicher Reinigung. Das ist etwas sehr Wichtiges und doch nicht bei jedem so, stelle ich fest. Und es wäre doch wichtig, dass das geschieht, dass wir erkennen, wo wir einfach sündige Handlungen und sündige Lebensstile hatten in unserem Leben. Normalerweise überführt uns Gott in dieser ersten Zeit von unseren sündigen Handlungen und sündigen Lebensstilen. Und wenn es gut ist und wenn wir gut begleitet werden, werden wir ermutigt, unsere Sünde zu bekennen und eine Beichte abzulegen. Wenn sich bei uns jemand zur Taufe anmeldet, empfehle ich jedem, eine Lebensbeichte zu machen. Ich persönlich habe das so erlebt am Anfang, ich habe die Bibel verschlungen, ich habe gebetet, das erste halbe Jahr. Und nach einem halben Jahr habe ich eine Predigt gehört über den verlorenen Sohn und eine Einladung, meine Sünde zu bekennen, persönlich, im persönlichen Gespräch und Vergebung zu erfahren, sprich zu beichten. Und ich habe das dann getan, es ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe den ganzen Abend gebraucht, um darüber zu überlegen, ob ich das denn wirklich mache und ob ich mich denn traue, auf denjenigen zuzugehen und sie zu fragen, ob er als Zeuge zuhören kann. Und ich habe es dann getan und das war wie ein Durchbruch in meinem jungen Glauben, ein Durchbruch zu mehr Gewissheit und mehr Glauben und mehr Tiefe. Ich weiß, einige von euch kommen aus dem Marburger Kreis. Und im Marburger Kreis gibt es diese Gästetagungen, wo man sich bekehren kann. Und da gehört eine Lebensbeichte dazu. Nicht wahr? Und ich stelle fest, wenn Leute in unsere Gemeinde kommen und die waren im Marburger Kreis und die haben diese Schule erlebt, ganz am Anfang, dann haben sie ein gutes Fundament, die meisten. Und ich glaube, das liegt daran. Dafür müssen wir nicht in den Marburger Kreis gehen, das können wir in der Vineyard auch. Aber es geht darum, ein gutes Fundament zu haben. Im ersten Johannesbrief heißt es ja, dass den Kindern im Glauben die Sünden vergeben sind. Das heißt, Johannes geht davon aus, dass schon die Kinder im Glauben Sündenerkenntnis haben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir nicht darum herumkommen. Und wenn wir das noch nie getan haben, dann haben wir, fehlt noch was in unserem Fundament. Also es ist ja dann nicht nur am Anfang, sondern das ist ja dann eine Lebenspraxis. Das, was wir am Anfang lernen, praktizieren wir dann das ganze Leben durch. Nur wenn wir dann 20 Jahre Christen sind, brauchen wir keine Lebensbeichte mehr machen, weil das haben wir ja schon. Dann kommen halt die aktuellen Sünden. Und irgendwann sind es dann nicht nur die sündigen Handlungen und der sündige Lebensstil, weil den haben wir uns ja dann hoffentlich irgendwann abgewöhnt. Dann geht es um andere Dinge. Dann geht es um Haltungen und immer wieder um etwas, was charakterliche Dinge und so weiter, wo Gott an uns schleifen möchte. Die Bibel nennt diesen ganzen Prozess übrigens Heiligung. So ein Wort, was ein bisschen altertümlich klingt, aber es ist doch wichtig, dass Heiligung heißt, dass wir Gott immer mehr zur Verfügung sind. Ein Heiliger ist nicht einer, der vollkommen ist, sondern einer, der Gott gehört. Und der heilig ist für Gott ausgesondert. Also wenn Kirchen heilige Geräte haben, dann sind diese heiligen Geräte für Gott ausgesondert sozusagen. Sie sollen etwas von Gott her symbolisieren und Geschehen, die wir mit Gott feiern, dafür da sein. Da sind sie ausgesondert dafür. Sind also nicht heilige. Sind wir alle, sofern wir von Gott zu Gott gehören, zu ihm gehören. Tatsächlich können wir in dieser Jahreszeit hängen bleiben, nämlich dann, wenn wir nicht umgekehrt sind, wenn wir keine Sündenerkenntnis hatten, wenn sie nur halbherzig waren, wenn wir nicht bereit waren, unseren jesusmäßigen Lebensstil aufzugeben, wenn wir nicht die Vergebung... Oh gut, ihr passt auf, das ist super, danke. Ist noch keiner eingeschlafen, was habe ich gesagt? Wenn wir unseren jesusmäßigen Lebensstil aufgeben oder was? Also wenn wir unseren nicht jesusgemäßen Lebensstil nicht aufgeben wollen, dann können wir hängen bleiben. Ja, genau. Also das gibt's ja. Jemand liest die Bibel, jemand betet, aber sagt, an meinem Leben ändere ich nichts. Das ist doch meine Privatsache. Ich bete halt jetzt. Und ich lese die Bibel. Gut, das ist ein bisschen komisch, wenn man die Bibel liest, dann denkt man, irgendwann entdeckt man ja, was da nicht geht. Aber es gibt durchaus Leute, die beten, aber ändern ihren Lebensstil nicht und lassen Gott da nicht reinreden. Und dann haben wir kein gutes Fundament. Und dann ist es nicht nur so, dass wir sozusagen stehen bleiben, sondern geistliches Stehenbleiben ist immer Rückschritt. Wir werden entweder einen Glauben haben, der nichts bewirkt, auch keine Veränderung. Wir werden Gott auch irgendwann nicht mehr erleben. Und wahrscheinlich werden wir wieder ganz zurückgehen oder vom Glauben abfallen. Oder eben denken, naja, wir sind doch Christen geworden, wir haben da mal so ein Lebensübergabegebet gesprochen, aber es hat null Auswirkungen. Es ist einfach dann, ja, vieles gleichgültig und wir kommen nicht weiter. In manchen Fällen sind Menschen durch emotionale Verletzungen oder Süchte auch so ausgebremst, dass sie nicht über diese Startlinie hinwegkommen. Da brauchen sie intensive Hilfe, Seelsorge. Und es ist auch ein Kampf, sicherlich. Aber das ist die erste Phase und das ist, man könnte dann auch ein anderes Bild benutzen, ein Fundament, auf dem wir aufbauen. Es gehört zu dieser ersten Phase auch, dass wir eine geistliche Familie finden und zur Gemeinde gehören und möglichst eine kleine Gruppe finden, in der wir Anleitung und Austausch haben. Das brauchen wir. Es ist einfach, es ist super elementar. Ich bin da sehr privilegiert gewesen. Ich habe mich nach einem Abend einer Jugendevangelisation klassisch bekehrt, allerdings alleine, zu Hause in meinem Zimmer. Und ich wurde direkt an dem Abend zu einem Hauskreis eingeladen, zu einem Jugendhauskreis. Und ich bin die nächste Woche gegangen. Wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich ja gar nicht gewusst, wie ich das praktizieren kann. Ich hätte keine Ahnung gehabt. Ich hätte nicht gewusst, wie ich, gut, die Bibel, die habe ich dann aus dem Schrank rausgekramt, so eine uralte, schwarze, alte Schrift, das war die einzige Bibel, die bei uns in dem Haushalt war. Und die habe ich rausgekramt. Ich habe auch gebetet, aber ich hätte überhaupt nicht gewusst, wie gehen jetzt die nächsten Schritte. Und Gott sei Dank haben sie mich direkt eingeladen und ich bin hin. Und es war mir total wichtig. Ich weiß, am ersten Abend, ich bin mit einer Freundin zusammengegangen, haben wir uns verlaufen und wir haben es nicht gefunden. Und ich war total verzweifelt, dass wir dieses Haus nicht finden, weil ich wollte da unbedingt hin. Und dann haben wir es doch gefunden und haben da liebevolle Anleitung erfahren. Ich finde es so wichtig, dass wir das leben, dass die Menschen, die neu zu uns kommen und diese ersten Schritte gehen, diese liebevolle Anleitung erfahren. Das ist übrigens das, warum ich mich mit geistlicher Begleitung beschäftige und es auch tue und es lehre, wie man das tun kann. Damit wir einander begleiten im Glauben, damit wir nicht stecken bleiben in, weiß ich, dann welcher Phase, sondern dass wir weiterkommen, dass wir ein gutes Fundament haben. Das ist auch der Grund, warum ich diese Bücher geschrieben habe. Ich habe die nicht geschrieben, weil ich denke, ich sollte vielleicht mal Autorin werden. Ich habe mir das nicht träumen können, also habe nie davon geträumt, ich wollte es nie. Aber das ist so ein Anliegen für mich, dass ich das dachte, ich muss das machen. Und etwas, damit das Fundament gut ist. Weil ich oft empfinde, dass Menschen lange Christen sind und das Fundament nicht gut ist. Und das ist super, super schade. Das ist die erste Phase, die erste Liebe. Was gehört zu dieser ersten Phase dazu an geistlicher Praxis? Bibel, Gebet, in unserem Kontext natürlich Anbetung, Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, Gemeinschaft und Bekenntnis der Sünden. Das gehört dazu. Und dazu wäre es gut, wenn wir einander, also wenn jeder auch mal gucken kann, wie ist das in meinem Leben? Fehlt da was? Habe ich dieses Fundament? Praktiziere ich das? Das ist ja dann nicht nur für den Anfang, sondern das, darum geht es dann auch weiterhin. Zweite Phase. Lernen und dazugehören. In der Regel sind wir jetzt sehr begierig, weiter von Gott zu hören. Ich war damals in der letzten Schulklasse, es war dann meine Abi-Zeit und es war schon stark. Ich hatte, bevor ich Christ wurde, keine Ahnung von den christlichen Gruppen, die es in meiner Stadt gab. Und ich war im Schwäbischen gibt es viele, mehr als in anderen Gegenden. Ich habe davon nichts erfahren. Es hat mich hinterher dazu gebracht, dass ich dachte, ich möchte mal eine Gemeinde leiten, wo man leicht zum Glauben kommen kann und wo man erfahren kann, dass es da Leute gibt, die einen zu Gott führen können. Die waren irgendwie undercover, ich habe sie nicht entdeckt. Und dann wurde ich Christ und dann habe ich dann hatte ich meine kleine Gruppe und dann habe ich auf einmal entdeckt, was es noch alles in dieser Stadt gab. Ich habe eine Nachbarin gehabt, die ging in die Parallelklasse. Ihr Vater war Pfarrer, also Pastor einer Pfingstgemeinde. Und wir hatten nie Kontakt. Und da war direkt neben mir eine Gemeinde. Meine Eltern haben sich immer darüber aufgeregt, dass die so singen. Das hat die gestört. Am Sonntagnachmittag hatten die Gottesdienst. Wenn wir dann draußen im Garten saßen, sangen die. Aber da waren Christen. Der Sohn der Familie, der ist heute Leiter der christlichen Botschaft in Jerusalem. Also das waren meine Nachbarn. Und ich wusste davon nichts. Also ich habe gemacht, das ist irgendwie so eine Sekte, habe ich so gedacht, ne? So eine komische Leute. Aber dann habe ich dieses Mädchen kennengelernt und ich habe mich mit ihr angefreundet. Ich war hungrig. Dann bin ich zu denen mal gegangen, zu einer Evangelisation. Dann habe ich dann noch erfahren, dann gibt es ja noch eine Jugendarbeit von der evangelischen Kirche, evangelisches Jugendwerk, und die hatten super Gruppen, eine Dynamis-Gruppe. Da sind viele Leute daraus hervorgegangen, die hinterher, also die jetzt irgendwo was leiten. Und dann gab es da noch einen Schülerbibelkreis, da bin ich dann auch hin. Und ich war einfach hungrig. Ich war hungrig. Und Gott sei Dank gab es Sachen, wo ich hingehen konnte. Und ich hatte dann jeden Abend, vorher habe ich jeden Abend Fernsehen geguckt, dann bin ich jeden Abend in der christlichen Gruppe gegangen. Das war super. Dann gibt es aber auch in dieser Phase etwas. Wir gucken, was gibt es denn jetzt für Antworten auf unsere Lebensfragen? Und es gibt das, dass wir angezogen werden von Menschen, die eher schwarz-weiß denken. Und die ganz klar sagen, da geht's lang. Und es ist in dieser Phase notwendig, damit wir so ein Fundament bekommen. Aber es ist da auch dann wichtig, dass wir nicht da hängen bleiben. Also, viele in dieser Phase sind anfällig dafür, für ganz einfache Antworten. Und für Leute, die ganz klar sagen, da geht's lang. Und dann könnte man so einen Gruppenegoismus entwickeln, also wir sind die Einzigen und die anderen, die sind ja gar keine Christen. Also in der katholischen Kirche gibt es schon überhaupt keine Christen. Also je nachdem, wo man dann ist, ne? Für die Katholiken, die dann so schwarz-weiß sind, da sind dann die Freikirchler keine Christen. Also je nachdem, wo wir halt so sind. Ja, schwarz-weiß, einfache Antworten. Du hast den Heiligen Geist nur, wenn du das Sprachengebet hast, oder du musst bei jeder Entscheidung deinen Leiter fragen, oder wenn du nicht ständig evangelisierst, dann bist du kein guter Christ oder sonst etwas. Es könnte sein, dass wir in dieser Phase sehr unerträglich werden für unsere Umgebung. Also das war bei mir auch so. Meine Eltern haben mir hinterher mal gesagt, sie hätten das Gefühl, sie glauben nicht richtig. Durch das, was ich ihnen so vermittelt hatte damals. Und sie haben sich tierisch abgelehnt gefühlt. Weil ich habe dann gelästert über ihr Fernsehen gucken. Und sie haben dann gelästert, dass ich so abgehoben war. Und das war so ein richtiges, oh. Ja. Und ich habe dann hinterher gemerkt, das war ja das Gegenteil von dem, was ich ihnen eigentlich mitteilen wollte. Ich wollte ihnen ja sagen, es ist schön zu glauben und da gibt es Gnade und da gibt es Barmherzigkeit. Aber sie haben nur erfahren, dass sie nicht richtig sind. Aber das gehört auch irgendwie wie dazu. Es ist nicht schlimm, es ist in Ordnung. Wir müssen nicht irritiert sein, wenn das Leute dann sind. Weil es sortiert sich ja alles neu und dann brauchen wir auch eine gewisse Abgrenzung und wir müssen unseren Standort finden. Aber es ist wichtig, in dieser Jahreszeit nicht hängen zu bleiben, denn es könnte sein, dass wir nicht reif werden, dass wir abhängig bleiben von anderen, von ihrer Meinung, dass wir in der Rolle des Schülers, der Schülerin bleiben, dass wir nicht selbstständig zu denken beginnen, dass wir um die Widersprüche im Glauben nicht selber ringen, dass wir starr werden. Und Leute, die da hängen bleiben, sind Leute, die alles wissen, die alles besser wissen, aber nichts tun. Charles Bello sagt im Namen der Kirchenväter, die das mal analysiert haben und bearbeitet haben, in dieser Phase wäre gesundes geistliches Leben einen belehrbaren Geist zu haben. Gehorsam gegenüber der Wahrheit, Engagement in einer Gemeinde und Demut. glaube, jetzt höre ich auf. Die Uhr geht nicht. Da ist es 5:30. Jetzt merke ich gerade, es ist 10:50. Ich denke, das reicht mal bis heute. Morgen geht es dann mit Phase. Gut. Ja, ihr könnt das ja im Hauskreis vertiefen und in euren Gruppen oder im Gespräch mit euren Freunden. Und mal gucken, wo seid ihr, was habt ihr erlebt, wie habt ihr es erlebt? Und wenn jemand etwas davon erzählen möchte, könnte er dann auf mich zukommen und dann können wir nächsten Sonntag daran anknüpfen und vielleicht können wir da mit einem Bericht von jemand auch einsteigen. Gut. Ich mache einfach Schluss. Jesus, danke. Danke, dass du uns auf eine Reise mitnimmst. Danke, dass du möchtest, dass wir in dir reife Persönlichkeiten werden. Ich danke dir, Jesus, dass wir, wenn wir die Kinderschuhe erreicht haben, noch nicht alles erreicht und erlebt haben. Das ist wie in unserem normalen menschlichen Leben, auch im Leben mit dir, reife Phasen gibt. Und ich bitte dich, Jesus, für uns alle, dass wir uns darum mühen, ein gutes Fundament zu haben. Und dass wir dieses Fundament, ja, dass wir einander auch helfen, dieses Fundament zu bekommen. Dass wir unsere Lebenshäuser nicht auf Sand bauen, sondern auf Felsen. Und der Felsen bist du. Dass wir uns nicht unser ganzes Leben abschleppen mit den Lasten unseres Lebens, mit den Dingen, die wir mal verbockt haben oder wo wir immer noch Dinge verbocken, sondern dass wir das zulassen, dass du uns befreien kannst, dass du uns entlasten kannst, dass du uns diese schweren Rucksäcke abnimmst, dass wir froh weiterlaufen können. Jesus, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, zu jedem von uns an seinem Platz, an seiner Stelle des Lebens. Und dass wir nicht aussteigen aus diesem Prozess. Auch dann nicht, wenn es mal schwierig wird. Auch dann nicht, wenn wir uns selbst vielleicht nicht mehr auskennen. Jesus, segne uns. Amen.